Aus Johannes 20. Jesus zeigte sich Maria aus Magdala. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder und saßen dort. Da, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus da stehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, es ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen. Aber geh zu meinen Brüdern und richte ihn von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen, und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte.
Ich bete. Ja, danke, Herr, für die Evangelien, die alle damit enden, dass das Grab leer ist und dass du auferstanden bist und dass Menschen dir begegnet sind. Danke, dass du, der Auferstandene, auch jetzt hier bist. Dass du deinen guten Geist uns gesandt hast, damit wir dein Reden hören und verstehen können. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du uns verstehen lässt. Nicht nur mit dem Kopf, sondern mit Herz und Hand. Amen. Liebe Gemeinde, wer hat schon was gegen Gärtner? Oder hast du was gegen Gärtner? Ich sehe so ein bisschen Stirnrunzeln und ich ahne, was in euren Köpfen vorgeht. Was soll diese Frage in einer Predigt am Ostermorgen? Und nein, gegen Gärtner habe ich ganz gewiss nicht. Warum auch? Und das ist gut. Spielt ja ein Gärtner, nein, der Gärtner, eine nicht unwesentliche Rolle in dieser Geschichte nach dem Johannesevangelium. Bei diesem Evangelium ist ja so manches und nicht erst in der österlichen Geschichte, sondern schon von Anfang an anders als bei den übrigen drei Evangelien. Und dennoch steht dieses Evangelium in deutlicher Verbindung zu den anderen, ganz besonders auch zu Matthäus und Lukas. Diese Texte sind dem Autoren des Johannesevangeliums klar kenntlich gewesen. Er spielt gewissermaßen mit diesen Texten, um uns Dinge, die ihm wichtig sind, nahezubringen. Es ist bei ihm eine Frau, die ganz früh am Ostermorgen zum Grab läuft, nicht wie bei Matthäus und Lukas mehrere. Maria. Eine von den vier Marien, die unter dem Kreuz gestanden hatten, oder vier Frauen, drei davon trugen den Namen Maria. Und deshalb wird hier präzisiert, die aus Magdala. Noch heute gibt es in der Nähe des Sees Genezareth einen Ort namens Migdal. Das ist das biblische Magdala. Diese Frau ist mit Jesus in besonderer Weise verbunden gewesen. So eng, dass später immer mal wieder gern über ein Liebesverhältnis spekuliert wurde, das sie mit dem Herrn gehabt haben soll, was die biblischen Texte in keiner Weise belegen. Gerade auch unsere Szene lässt deutlich werden, dass es doch um eine ganz andere Art von Beziehung geht. Natürlich eine Liebesbeziehung, aber nicht so, wie dann manche das im Kopf haben. Maria ist also die das leere Grab entdeckt und es den Jüngern sofort mitteilt. Petrus und der Jünger, den Jesus liebte, von dem auch nur das Johannesevangelium berichtet. Nur diese beiden machen sich nun selbst daraufhin ein Bild von der Sache und finden alles so, wie Maria es gesagt hat. Und noch ein wenig mehr. Sie entdecken Leinenbinden im leeren Grab und verschwinden wieder. Nun ist Maria allein am Grab. Und reingeschaut hatte sie noch nicht, aber jetzt tut sie's. Und sieht zwei Engel, die sie fragen, warum sie weint. Und sie wiederholt, was sie schon den Jüngern gesagt hatte. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und bei diesen Worten dreht sie sich um und schaut weg von den Engeln, weg vom Grab. Das finde ich interessant. Und deshalb mein erster Punkt, Blickwechsel. Denn ist das nicht überraschend? Da liegen keine Leichentücher mehr, sondern da sitzen zwei Engel. Ich habe mir mal vorzustellen versucht, wie ich reagieren würde, wenn ich plötzlich an einer Stelle, wo ich einen Toten erwarte, zwei Engel sähe. Ich hätte doch wohl begonnen, diese Engel zu befragen. Was ist mit dem Toten? Wo ist er denn? Was ist passiert? Wo ist der Leichnam? Was habt ihr mit ihm gemacht? Doch Maria wechselt die Blickrichtung. Weg vom Grab, weg vom Tod. Sie sucht den Lebenden. Den Lebendigen? Sicher sucht sie auch eine Antwort auf ihre Frage, wo ist der Tote? Und sieht durch ihren Tränenschimmer hindurch da einen Menschen stehen, völlig überraschend. Sie kennt ihn nicht, erkennt ihn nicht, hält ihn eben für einen Gärtner. Wer trauert, der blickt auf das, was er verloren hat. Wer einen nahestehenden Menschen betrauert, der fühlt den Verlust körperlich. Das habe ich schon etliche Male wahrgenommen, wenn jemand seine Partnerin, seinen Partner verloren hat, mit dem sie über Jahrzehnte ja inniglich körperlich eng verbunden war, geistig eng verbunden war. Ja, das heißt nicht umsonst am Anfang der Bibel, die zwei werden ein Fleisch. Oder ich habe es auch erlebt, wenn Eltern ein Kind begraben mussten. Da fehlt etwas, da ist dann etwas von einem selbst mitgestorben. Der Blick ist fixiert auf den Verlust. Und die Erinnerung, sie tut höllisch weh. Und doch muss man immer wieder hinschauen, sich erinnern. Trauernde können manchmal nicht mehr viel anderes sehen, nicht mehr viel anderes wahrnehmen. Sie sind gefangen in ihrer Trauer. Und das ist normal. Eine Zeit lang zumindest. Doch dann muss man langsam wieder beginnen, den Kopf zu heben und die Blickrichtung zu ändern. So wie Maria das hier tut. Wer nur noch zurückschaut, wer nur noch ins Grab blickt, wer nur noch den Toten erinnert und keinen Lebenden mehr sieht, der findet so lange auch nicht ins Leben zurück. Wer wie Maria vom Grab wegschaut, ins Leben blickt, der wird Neues entdecken, der wird Menschen neu begegnen. Und in diesen Begegnungen wird er das Leben neu finden, Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und vielleicht irgendwann eine neue Beziehung eingehen können. Jedenfalls wird er, wird sie nicht in der Vergangenheit bleiben, sondern in die Zukunft leben. Begegnung bedeutet Leben. Und deshalb mein zweiter Punkt, Glaube braucht Begegnung. Maria wechselt die Blickrichtung und sieht einen Menschen, den sie nicht kennt, nicht erkennt und der ihr dieselbe Frage stellt, wie die Engel sie ihr gestellt haben, ergänzt durch die Zuspitzung, wen sie denn sucht. Und ihre Antwort zeigt, dass sie trotz des Blickwechsels immer noch festhängt an dem toten Jesus. Doch als er ihre Frage nicht beantwortet, wohin er ihn denn gebracht habe, sondern sie schlicht und einfach mit ihrem Namen anspricht, auf Aramäisch, so wie es ihre Mutter getan hatte, schon als sie kleines Kind war, Mariam, da gehen ihr die Augen auf. Sie hatte ihn gesehen, und doch nicht gesehen. Und es waren wohl nicht nur die Tränen, die ihren Blick gehindert hatten. Denken wir an die Emmaus-Jünger, von denen Lukas erzählt. Sie wanderten eine lange Strecke mit dem auferstandenen Jesus und der erklärte ihnen alles aus den heiligen Schriften der hebräischen Bibel, warum es mit dem Jesus von Nazareth, also mit ihm, so hatte kommen müssen. Und auch sie erkannten ihn nicht. Erst als er ihnen am Abend in ihrem Haus das Brot bricht und die Worte spricht, die er immer gesprochen hatte, wenn er das getan hatte, da gehen ihnen die Augen auf. Glaube benötigt Begegnung. Glaube wird durch, entsteht in Begegnung. Glaube benötigt mehr als nur den Auferstandenen zu sehen. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das sagt Jesus wenig später dem Thomas, der nicht glauben konnte, ohne selbst gesehen, ja und eben auch noch angefasst, in die Wunden gefasst zu haben. So hatte er es den anderen Jüngern gesagt, als die ihm berichteten, er wäre ihnen begegnet, der Auferstandene. Doch als Jesus dann plötzlich vor ihm stand und ihn ansprach, da war das Sehen, das Anfassen gar nicht mehr nötig, nicht mehr so wichtig. Dass Jesus ihn ansprach, ihn, Thomas, und zum Glauben einlud, also dazu, ihm zu vertrauen als dem Sohn des lebendigen Gottes, der den Tod überwunden hat. Also als Jesus ihn zum Glauben einlud, da war Thomas überzeugt und ruft aus, mein Herr und mein Gott. Maria begegnet Jesus dem Auferstandenen. Sie sieht und hört ihn und erkennt ihn. Es ist ein Wiedererkennen. Ihr geht auf, ich muss ihn nicht mehr bei den Toten suchen, nicht in seinem Grab. Ich muss nicht seinen Leichnam suchen. Er, der da vor mir steht, ist nicht der Gärtner, sondern Jesus, mein hochgeschätzter Lehrer. Doch es ist noch ein weiterer Schritt nötig. Halte mich nicht fest, sagt Jesus. So wie wir manchmal sagen, Reisende soll man nicht aufhalten. Es ist eben nicht mehr ihr altbekannter, von ihr hochverehrter und geliebter Lehrer, der nur halt wieder belebt ist sozusagen. Es ist nicht mehr der Mensch Jesus von Nazareth, der da vor ihr steht. Es ist der auferstandene Jesus Christus. Es ist, ja, es ist Gott, der ihr da begegnet. Und weil er das ist, deshalb kann er nicht bleiben. Weil er Gott ist und damit er ihnen überall und immer nahe sein kann, uns, dir, mir immer und überall nahe sein kann, musste er zu seinem Vater im Himmel zurückkehren, weil er Gott war, dem Vater gleich und mit ihm eins. Deshalb musste er zum himmlischen Vater heimkehren. Glaube entsteht so bis heute in der Begegnung mit Gott. Darin, dass er uns aus seinem Wort anspricht. Glauben entdeckt, dass Jesus der Auferstandene doch der ist, von dem wir im Weihnachtsevangelium so gerne hören, das Kind in der Krippe, Mensch gewordener Gottessohn. Dass er doch wirklich der ist, von dem wir ahnen, spüren, dass es ihn gibt, Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Gott, von dem auch wir geschaffen sind. Als Ebenbild, sein Ebenbild. Wir kennen seine Stimme, so wie ein Säugling die Stimme seiner Mutter kennt, die ihn ausgetragen hat. Gottes Atem lässt uns leben. Sein Geist haucht uns an und haucht uns neues Leben ein. Das ist der gleiche Atem, der uns überhaupt erst leben ließ. Und der Atem des Geistes lässt uns glauben, lässt uns vertrauen, lässt uns hören, wie Maria hier Jesus sie mit Namen anreden hörte. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Und dann kann jetzt jeder von uns, von euch, seinen Vornamen da einsetzen. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Und deshalb der dritte Punkt, Glauben schafft Hoffnung. Der Gärtner. Und ja, Maria kann glauben. Sie kann glauben, dass Jesus eine neue Schöpfung ist. Er ist immer noch der, den sie kannte, den sie liebte. Und doch ist er ewig. Anders eben. Himmlisch. Menschensohn und Gottessohn war er gewesen. Das hatte seine Aura, sein Charisma ausgemacht. Nun aber war er wieder ganz der Letztere, der Gottessohn. Und sie hatte doch gar nicht so Unrecht gehabt mit ihrer Vermutung, dass sie den Gärtner vor sich hat. Das mag uns als Leser ja vielleicht ein wenig komisch vorkommen, dieses Missverständnis, dass sie ihn für den Gärtner hält. Und doch birgt es eine tiefe Wahrheit. Der auferstandene Jesus Christus, der Gottessohn, spricht sie an, so wie Gott den Menschen im Garten Eden angesprochen hatte. Adam, wo bist du? Wo der auferstandene Jesus Christus ist, wo er einem Menschen begegnet und ihn anspricht, da ist das Paradies. Da wird ein Mensch von Gott gefunden. Und er ist der Gärtner, der Herr in diesem Garten, der den Leichnam in seiner Auferstehung wegschafft. Bildende Künstler haben das immer schon verstanden. Wenn ihr das Bild euch anschaut auf dem Osterbrief, dann könnt ihr es entdecken. Da ist ein Paradiesgarten. Das Grab wird von ihnen in den Paradiesgarten verlegt. Paradiesgarten, da blühen die Blumen, die Frühlingsblüher, und gleichzeitig ist das Gemüse schon erntefähig. Paradiesgarten, alles gleichzeitig. Und die Pflanzen und Dinge, die da man sehen kann, sie sind Symbole. Man kann es auf dem kleinen Abdruck leider nicht so gut erkennen. Da wächst zum Beispiel eine distelähnliche Artischocke. Sie ist Symbol für die Passion Christi. Denken wir an den Dornenkranz, den er auf dem Kopf trug. Und da ist eine Raupe und ein Schmetterling. Das können wir nun wahrlich nicht sehen, oder? Aber auf dem großen Bild kann man es sehen. Und die stehen für die Auferstehung Jesu Christi. Wer Jesus Christus, dem Auferstandenen, begegnet, der begegnet dem Leben. Wer so angestoßen wird und zu glauben beginnt, wer in ihm Gott entdeckt, wiedererkennt, der ihn ins Leben hineingeliebt hat, der erhält neues Leben. Der bekommt schon hier und jetzt Anteil an seiner Auferstehung. Dem eröffnet sich ein neuer Horizont. Nicht nur das Grab Jesu war leer, sondern es werden alle Gräber leer werden sein. Der Tod ist entmachtet. Das Leben, der Garten Eden, das Paradies, das himmlische Friedensreich wird zur neuen Lebensperspektive. Und deshalb mein vierter Punkt: Glauben setzt in Bewegung. Maria durfte den auferstandenen Jesus Christus nicht aufhalten. Auch deshalb nicht, weil er auch sie in Bewegung bringen wollte, sie in Bewegung gebracht hat. Wir können Christus, wir können Gott nicht domestizieren. Wir können ihn nicht zu unserem Hausgötzen machen, den wir immer dann mal ein bisschen blank putzen und hofieren, wenn wir ihn gerade mal brauchen und denken, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, ihn ein wenig zu verehren. In einer Beziehung lernen wir doch den anderen immer besser, immer auch wieder neu, ein Stück neu kennen. Eine Beziehung ist Leben, ist immer in Bewegung. Jesus möchte, dass jeder Mensch ihm vertraut. Er möchte das Leben eines jeden Menschen erneuern. Er möchte zu jedem Menschen eben eine lebendige, eine vertrauensvolle, liebevolle, hoffnungsvolle Beziehung bekommen. Beziehung. Er möchte, dass jeder von seiner verändernden Liebe erfüllt wird. Dass jeder eine Lebensperspektive bekommt, die eben über dieses Leben hinausreicht. Glauben setzt in Bewegung hin zu den Menschen, die Hilfe benötigen. Hin zu den Menschen, die ihn nicht kennen. Hin zu den Menschen, die voller Trauer sind, voller Angst sind, die voller Boshaftigkeit sind. Menschen, die eben das Gute, den Guten kennenlernen müssen, damit ihr Leben heil werden kann. Hin zu den Menschen auch und vor allem natürlich auch, die den Frieden und die Gerechtigkeit suchen. Und so mein letzter und kurzer Punkt: Glauben führt zum Bekenntnis. Maria kommt aus der Erstarrung in die Bewegung und macht sich auf den Weg. zum zweiten Mal an diesem Morgen. Doch dieses Mal lautet die Botschaft nicht, sie haben uns den Herrn genommen, sondern ich bin unserem auferstandenen Herrn begegnet. Er lebt. Er ist Gottes Sohn. Er ist zum Vater zurückgekehrt, der ihn uns gesandt hat. Er bereitet dort unsere Wohnungen vor. Erinnert euch, das hat er uns doch noch vor kurzem gesagt. Er hält uns die Tür zum Vaterhaus auf. Er lebt. Und wir sollen auch leben. Jetzt und in Ewigkeit. Maria ruft das heute uns zu. Ruft es dir zu. Du kannst den Auferstandenen hören, ihm begegnen, ihm glauben. Er spricht dich mit seinem Namen an. Und du sollst ihn erkennen, wieder erkennen. Es ist die Stimme Gottes, die du kennst. Denn er hat dich geschaffen. Und er liebt dich. Jesus möchte auch dir zum Bruder werden und Gott dir zum himmlischen Vater machen. Und wer ihm begegnet, wer ihm glaubt, den sendet er. Dich und mich sendet er zu seinen Brüdern und Schwestern, die ihm noch nicht begegnet sind, um sie mit ihm in Kontakt zu bringen. Glauben lässt dich und mich ihn fröhlich bekennen. Amen.